Viele Grüße von euren Geschwistern, Brüdern und Schwestern aus Starnberg. Wir haben uns nicht von euch abgespaltet, sondern das ist ein normaler christlicher Wachstumsprozess, nicht wahr? Wenn eine Gemeinde irgendwann mal größer wird und man in einem Neulandprojekt irgendwann mal arbeitet, dann ist es eigentlich ein logischer Schritt, früher oder später, dass man dort auch eine Gruppe gründet und dann irgendwann mal eine Gemeinde gründet und so weiter. Und in diesem Sinne, Spaltung, wünsche ich der Gemeinde Wolfratshausen noch mehrere Spaltungen. Ja, das heißt, wir gehen, ich sehe, es ist nicht wirklich leer hier. Ja, also ich finde, es ist gut gefüllt. Dafür, dass 15 Leute fehlen, ist es schon sehr gut gefüllt. Ja. Und dann gibt es auch noch Kranke und so weiter. Also eigentlich ist die Gemeinde, geht es ja nicht schlecht. Von daher, das ist Jesu Wunsch gewesen, dass wir uns vermehren, dass wir dann in neue Regionen ziehen, dass wir das Evangelium verbreiten. Und in diesem Sinne fühlen wir uns der Gemeinde Wolfratshausen immer noch verbunden, obwohl wir gespaltet sind, nicht wahr? Genau. Bevor wir das Wort Gottes aufschlagen heute, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Ihr könnt sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für die Möglichkeit, dass wir uns Gedanken machen können, dass wir auch in dein Wort schauen können. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns bist, an unseren Herzen wirkst, dass du mir hilfst, dein Wort vorzutragen, Herr. Denn dein Geist ist derjenige, der dein Wort inspiriert hat. Und nur durch deinen Geist kann man es richtig auslegen und kann auch das Gesprochene wirklich Eingang in die Herzen finden, in unsere Herzen, in mein Herz. Und darum bitte ich dich, sei jetzt bei uns, halte alles Störende fern, dass wir uns auch gut konzentrieren können. Und das bitte ich im Namen Jesu. Amen. So, erstes Mal hier, letzte Woche hat der Robert bei uns gepredigt. Ja, jetzt sehen wir uns wieder, jetzt bin ich dran, aber in dieser Gemeinde. Und 2017 ist das Jahr. Es ist ein sehr interessantes Jahr. Und mich beschäftigen, nicht nur in diesem Jahr, aber mich beschäftigen viele Dinge. Ich schaue viel, also nicht Fernsehen, aber ich versuche, Dinge wahrzunehmen. Und insofern der Titel der Predigt heute, Licht am Ende der Zeit. Normalerweise kennt man das Buch von Mark Finley, Licht am Ende des Tunnels. Diesmal Licht am Ende der Zeit. Und der Titel impliziert zwei Dinge, Licht und Ende der Zeit. Und zunächst einmal zu dem Begriff Ende der Zeit. Jetzt mal eine kleine Frage an unsere Jugendlichen. Also einmal die Naomi, den Marc, ja, vielleicht schon den Ruben. Wie alt bist du, Ruben, eigentlich? 8, ja, geht. Ruben, genau. Und eine kleine Frage an euch, aber die Älteren dürfen nichts einsagen. Ja, das ist eigentlich auch eine Meinungsfrage. Glaubt ihr, dass Jesus bald wiederkommt? Also, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben? Ja? Wenn ja, warum? Habt ihr eine Antwort? Müsst euch nicht schämen. Ich wusste damals auch nicht viel mehr. Aber ich hoffe, dass wir heute ein bisschen mehr wissen. Also ihr glaubt es, ne? Ich nehme mal an, dass es bei euch ähnlich ist wie bei mir damals. Ich habe es deswegen geglaubt, weil die Menschen in der Gemeinde um mich herum es gesagt haben, oder? Vielleicht auch die Eltern, ja, oder?
Ja, also
Zeichen, ja. Mhm, sehr gut. Kannst du ein paar Zeichen nennen, von denen du wahrnimmst, dass sie sich erfüllen? Krieg, okay. Mhm, schön. Okay, also Naomi sagt hier viele wichtige Dinge. Sie sagt, sie spricht von Zeichen, die sich erfüllen. Ja, Zeichen in der Welt. Und wir kommen gleich noch darauf. Nun, zu meiner Teenage-Zeit, oder auch als ich vielleicht so wie Ruben war, da hat man auch schon gesagt, Jesus kommt bald. Ja, und ich habe das auch geglaubt. Nun, ob ich es richtig geglaubt habe, später dann, nicht im biblischen Sinne. Also nicht wie der wahre Glaube ist. Ja. Aber zum Beispiel hatte man auch viele gute Argumente. Denn damals, ich habe vor dem Jahr 2000 meine Teenage-Zeit gehabt, ja, und da war das Jahr 2000 so ein großes prophetisches Jahr praktisch, ja, weil die Erde, die wird 6000 Jahre existiert haben und dann das siebte Tausend, also das Sabbat-Tausend-Jahr, das wird im Himmel sein, ja, zum Beispiel. Hört sich ja alles ganz gut an und gut begründet und da mag was Gutes auch dabei sein. Aber dann war das Jahr 2000 so ein also bis spätestens 2000, da kommt Jesus wieder, ja. Und dann wurde ich älter und ich kam dem Jahr 2000 immer näher und hatte nicht mehr ganz so viel Interesse an diesen Dingen, aber es ist schon noch im Hinterkopf geblieben. Und dann war es noch ganz interessant, dass wir in der Schule etwas ganz Interessantes gelernt haben, weil auch die Weltmenschen haben ein bisschen Panik gemacht bezüglich dem Jahr 2000, sogar mein Lehrer. Der hat extra kurzzeitig den Beruf gekündigt, um etwas anderes zu machen. Und zwar gab es dieses Jahr 2000-Problem mit den Computern. Vielleicht erinnert sich jemand daran. Und es hieß, dass sämtliche Computer oder Dinge, die mit Computer zu tun haben, abstürzen würden im Jahr 2000. Deswegen, weil das irgendwie so ein Zahlencode ist. Ich kenne mich mit Computern nicht so genau aus, also in dieser Richtung zumindest nicht. Und wenn das Jahr 00 dann kommt, praktisch, dann wenn jemand im Aufzug sitzt, dann kann es sein, dass auf einmal stecken bleibt und solche Sachen, ja. Also das, wir schütteln gerade mit dem Kopf, aber damals haben viele hochgebildete Leute das sehr ernst genommen. Und das war für mich auch sowas, wenn sogar die Weltmenschen was sagen, ganz interessant. Naja, das Jahr 2000 kam und es ist nichts passiert. Also zumindest nichts in dieser Richtung. Und ja, was soll man sagen? Was gab es denn dann weiterhin? Zeit des Endes. Leben wir am Ende der Zeit wirklich? Und dann kam 2001 und ich war gerade dabei, mein Abitur zu machen. Und es war gerade September. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war ein schöner Septembertag. Wir saßen gerade, wir hatten eine Freistunde. So, es war vielleicht 10, 11 Uhr. Und wir saßen so, wir waren ja schon der höhere Jahrgang und die anderen mussten brav in die Schule gehen. Wir hatten aber zwei Freistunden. Ich saß in der Sonne, habe mich schön gesonnt. Und dann kam die Nachricht, oh, in New York ist was passiert. Da sind Flugzeuge ins World Trade Center reingeflogen. Und ich war damals nicht mehr so im Glauben unterwegs. Sie hat meine Erfahrung mal gehört. Vor ein paar Monaten habe ich sie, glaube ich, hier gepredigt. Und dachte ich mir auch, also das hört sich schon ziemlich nach Endzeit für mich an. Ja, wenn 5000 Menschen an einem Tag sterben, zwei große Gebäude so einstürzen, Terror, alle haben Panik gemacht. In allen Nachrichten war das damals, du konntest gar nichts anderes machen, als darüber zu sprechen. Und irgendwie ist mir schon kalt den Rücken runtergelaufen. Ich wusste ja, ich war nicht gerade so auf dem besten Wege. Ja, habe ein bisschen innerlich gehofft, hoffentlich verzögert es sich noch ein bisschen. Ja. Und dann kamen viele weitere Zeichen. Die Frage aber, die wir uns stellen müssen, ist, ja, wenn wir glauben, Ende der Zeit, dann müssen wir uns fragen, ja, warum Ende der Zeit? Darum habe ich euch ja auch gefragt, warum glaubt ihr denn, dass es Ende der Zeit ist? Ich kann mich erinnern, andere haben gesagt, als der Kalte Krieg war, da hat man ständig gedacht, ja, so Ende der Zeit und so. Und dann, als der Kommunismus gefallen ist, dann war das wieder ein Zeichen und so weiter. Die Frage ist, woran können wir uns wirklich halten? Ja, woran können wir uns wirklich halten? Was sind die Zeichen, dass wir am Ende der Zeit sind und nicht einfach so, das klingt plausibel, so 6000 Jahre, mag ja ein Mitargument sein, aber wir sehen keine Berechnungen in dem Sinne in der Bibel. Ja, genau an dem und dem Datum wird Jesus wiederkommen, das sehen wir nicht. Aber wie du richtig gesagt hast, Naomi, wir sehen Zeichen. Und die Frage ist, können wir das aus der Bibel klar erkennen? Die Bibel spricht, wir werden jetzt nicht von allen Dingen detailliert sprechen, aber die Bibel spricht von Naturkatastrophen, ja. Sie spricht von Kriegen, wie du gesagt hast. Und tatsächlich 2005 gab es diese riesen Tsunamis, könnt ihr euch noch erinnern? In wo war das? Überall Thailand und in vielen Regionen dort. Und das war ganz interessant, es gab so eine richtige Abfolge von Ereignissen. Es gab diese Naturkatastrophen, ich meine, jedes Jahr gibt es welche, aber so ein Riesentsunami, das gibt es nicht jedes Jahr. Und dann gab es 2008 diese große Weltwirtschaftskrise, ja, die, wo man gesagt hat, das hat uns daran erinnert, an die 30er Jahre, wo alles abgestürzt ist und wo von heute auf morgen alle arm wurden. Ja, warum? Weil das Geld nichts mehr wert war. Und seitdem, seit 2008, ziehen wir eigentlich, leben wir im Kredit, wenn man so will. Das bedeutet, es kann jederzeit tatsächlich etwas Großes passieren seit 2008. Warum? Das ist ganz einfach, weil man so sehr verschuldet ist, dass man die Schulden niemals abzahlen kann. Ja? Und es bedeutet, wenn es irgendwann mal diesen Börsencrash gibt, dann zieht es wirklich alle Länder mit sich. Warum? Weil alle miteinander handeln. Ja? Und das heißt, seit 2008 sind wir sozusagen, nicht eigentlich schon viel früher, aber seit 2008 ist es halt noch brenzliger, sind wir im Kredit. Das heißt, die Bibel spricht auch von Wirtschaftskrisen, werden wir noch drauf kommen, und soziale und ökonomische Krisen. Sie spricht davon, dass die Moral verfallen wird. Sie spricht davon, viele Dinge konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen damals, als es hieß, es wird so sein wie zur Zeit von Sodom und Gomorra beispielsweise oder zur Zeit Noahs. Ja? Und das ist wirklich erst seit diese Bewegung, also in meiner Schulzeit war das noch nicht so. Ja? Also in den 90er Jahren und Anfang 2000er war das noch nicht so. Dass beispielsweise dieses Gender, diese Genderbewegung so stark ist, dieses gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals einen homosexuellen Lehrer, der war auch Dekan an der Schule und jeder hatte irgendwie Angst vor ihm, ja, weil das noch damals sehr seltsam war. Jeder hatte, ja, also das war unglaublich und wir waren total irritiert, als er uns irgendwann mal im Englischunterricht hatte uns über gleichgeschlechtliche Ehen etwas erzählt, ja. Das war für uns damals ein Schock, ja. Heutzutage ist das nicht mehr so, ja. Heutzutage ist das alles legal, alles erlaubt, man darf nichts mehr dagegen sagen. Und das erinnert uns doch wirklich an Sodom und Gomorra, oder? Das heißt, wir sehen, dass es viele Zeichen gibt, die uns darauf hinweisen, nicht wahr? Und natürlich, auch was du gesagt hast, müssen wir auf ein zentrales Zeichen schauen. Und dazu öffnen wir mal ganz kurz Offenbarung 13. Ja? Worauf müssen wir denn überhaupt achten? Ja, wir sehen diese Naturkatastrophen, man könnte viel darüber sprechen, über Naturkatastrophen, auch über die Entwicklungen in der Gesellschaft, die ganz schlecht sind. Aber wir wollen ganz kurz uns in Offenbarung 13 ein paar Verse anschauen. Und dieses Kapitel, Offenbarung 13, aber auch noch zusammen mit Offenbarung 12 und 14, ist für uns Adventisten am Ende der Zeit das Zentrale in der gesamten Bibel. Ja, alle Bibel ist von Gott, also alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber das ist das Herzstück. Ja, wenn wir sagen würden, was ist das Allerwichtigste für uns heute, dann ist es das. Und in Offenbarung 13, da wird nämlich das Wirken des Feindes beschrieben. Ja? Am Ende der Zeit gibt es zwei große Mächte, die wirken. Es ist das Wirken des Guten und das Wirken des Bösen. Und Offenbarung 13 sagt uns in beispielsweise Vers 3, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Dieses Tier können wir ganz eindeutig identifizieren aus der Bibel. Ja? Die Merkmale sind ganz eindeutig. Es ist eine religiös-politische Weltmacht. Ja? Es ist eine religiös-politische Weltmacht, die nach dem Römischen Reich auftritt. Wir studieren jetzt nicht im Detail. Wer Fragen dazu hat, später bitte. Ja. Es ist eine Kraft, die 1260 Jahre im Mittelalter wirkt. Es ist eine Kraft, die die Gläubigen verfolgt. Ja? Es ist eine Kraft, die gegen Gott lästert. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel im Neuen Testament, was Gotteslästerung ist. Es ist, was, wenn man sich zu Gott, also Gott gleich macht oder sich anmaßt, einem anderen Menschen Sünden zu vergeben. Ja? Das sind nur ein paar der Zeichen. Und es ist auch eine Macht, die gegen das himmlische Heiligtum kämpft. Mit anderen Worten, es ist eine Macht, die den Erlösungsweg im himmlischen Heiligtum wird Erlösung dargestellt. Ja, wie funktioniert der Erlösungsplan? Wird im himmlischen Heiligtum dargestellt, das Opfertier, nicht wahr? Und was der Priester danach macht, dadurch wird der Erlösungsplan dargestellt. Es ist eine Macht, die einen falschen Erlösungsweg darstellt. Ja, das ist nur ganz kurz zusammengefasst. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige Macht, auf die das Ganze zutrifft. Es geht hier nicht um die Menschen, die dieser Religionsgemeinschaft angehören. Es geht um die Macht, es geht um die Organisation. Und das kann nur nichts anderes sein als das Papsttum. Ja? Nichts anderes. Daniel 7, Daniel 8 zusammen mit Offenbarung 13 weisen uns ganz eindeutig hin. Das ist gar keine adventistische Lehre. Wisst ihr das? Viele der Reformatoren wussten das ganz genau. Ja, wir schwimmen einfach nur weiter in der Welle der Reformation. Übrigens 2017, Jahr der Reformation. Wie viele wissen es noch heute? Wie viele glauben es noch heute? Und die Bibel ist da sehr eindeutig. Und diese Macht, sagt die Bibel, würde eine tödliche Wunde kriegen. Und diese Todeswunde ist 1798 passiert, als bei der Französischen Revolution das Papsttum entmachtet wurde. Nun, ich springe ein bisschen mit der Zeit, weil das ist nicht mein zentrales Thema allein. Aber diese Todeswunde ist so faszinierend, denn es wurde durch staatliche Gewalt dem Papsttum angebracht. Ja? Durch staatliche Gewalt, mit dem Schwert, sagt die Bibel, Offenbarung 13, wurde diese Todeswunde entfacht. Und das ist deswegen so wichtig, weil das genau das Papsttum ausgemacht hat. Daniel 8 sagt uns, dass diese Macht zwar mächtig sein wird, aber nicht in eigener Kraft. Mit anderen Worten, die Bibel sagt uns ganz genau voraus, dass diese Macht zwar regieren würde, aber nicht, weil sie eine besonders starke Armee hätte, sondern sie würde Unterstützung kriegen von anderen. Und genau das ist 1798 passiert, dass diejenigen, die einst diese Macht unterstützt haben, die Franzosen, sich gegen sie gestellt haben und sie entmachtet haben und hinfort seit 1798 Staat und Kirche getrennte Wege gegangen sind. Ja, natürlich gibt es noch die Staatskirchen und so weiter, aber hinfort wurde diese Todeswunde gegeben. Übrigens ganz interessant ist auch, dass Frankreich die erste Macht war, 508 nach Christus, die durch ihre Militärmacht das Papsttum unterstützt hat, indem es eines der drei Volksstämme ausgerottet hat, wie die Bibel sagt, die dem Papsttum im Wege standen. Ja, wie die Bibel vorhersagt in Daniel 7, dass drei Hörner ausgerissen werden. Das heißt, wir können es eindeutig identifizieren. Und bislang ist es einfach nur Geschichte, oder? Und ich weiß nicht, wie viele von euch bei Geschichte in der Schule so aufmerksam zugehört haben. Wahrscheinlich die wenigsten. Geschichte ist nicht gerade das beliebteste Fach. Aber jetzt wird es relevant für uns. Denn hier steht, die Todeswunde wurde wieder heil. Mit anderen Worten sagt die Bibel das Unmögliche voraus, aber was für uns heute, die wir ein bisschen informiert sind, eigentlich recht offensichtlich ist, dass Staat und Kirche wieder zusammenkommen werden. Und wenn das passiert, wird genau dasselbe passieren, was im Mittelalter passiert ist, nämlich diejenigen, die gegen dieses System waren, weil sie etwas anderes geglaubt haben oder gar verurteilt haben, das, was allgemein geglaubt wird, dass diejenigen auch wieder verfolgt werden. Wie passiert das heute? Nun, wie du richtig gesagt hast, Naomi, 2017 ist ein entscheidendes Datum. Warum? 500 Jahre Reformation. Martin Luther hatte es vor 500 Jahren gewagt, Kritik auszuüben an dieser Staatskirche. Ja? Und anfangs, er wollte gar keine Reformation. Das hat erst ein paar Jahre gedauert, bis er wirklich exkommuniziert wurde und bis diese Spaltung dann offensichtlich war. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Martin Luther gesagt hat, dass das Papsttum der Antichrist ist. Das hat er nicht 1517 gesagt. Aber er wollte eine Verbesserung und er hat sich getraut. Und das hat eine riesen Lawine in Gang gesetzt. Es gab Reformatoren vorher, auf jeden Fall. Aber Martin Luther war so durchschlaggebend, dass sich wirklich eine große Spaltung auch ergeben hat, auch auf Staatsebene. Und was jetzt gemacht wird, ist, dass das, was früher war, war nicht gut. Das war schlecht, dass wir uns getrennt haben. Das ist das, was propagiert wird von Evangelischen und von Katholischen. Wir müssen wieder zusammenkommen, weil die Bibel lehrt uns die Einheit der Gläubigen, oder? Ist es soweit richtig? Die Bibel lehrt die Einheit, oder? Lehrt sie nur die Einheit oder gibt es da noch einen Zusatz? Einheit in der Wahrheit. Und das ist der Punkt. Und da sagst du genau richtig, dass bereits seit Jahren mit diesem neuen Papst diese Bewegung so stark ist, dass wir uns nur als Bibelstudenten nur wundern können, wie das passiert. Ich kann euch sagen, vor 20 Jahren war das nicht so offensichtlich. nicht, dass ich jetzt großartig Nachrichten geschaut hätte, aber vor 20 Jahren war evangelisch evangelisch und katholisch war katholisch. Ganz einfach. Ja. Und irgendwie hatten vor 20 Jahren die Leute, ich wusste auch nicht warum, aber die hatten gegeneinander etwas. Evangelisch gegen katholisch und so weiter. Sogar zur Schulzeit wurde man, je nachdem wo, ein bisschen gehänselt, wenn man evangelisch war, wenn man katholisch war und wenn man ganz was anderes war, dann sowieso. Ja. Und dieses Jahr, wenn die Reformation ihren Geburtstag feiert, soll alles wieder zusammenkommen. Wer sind die Spieler? Wer sind die Hauptakteure? Es ist das erste Tier, das Tier aus dem Meer. Es ist das zweite Tier, das wir auch eindeutig identifizieren können, das Tier aus der Erde. Tiere sind Mächte, es sind Nationen, sind Königreiche in der Bibel, ja? Also in der biblischen Prophetie. Und dieses zweite Tier können wir auch eindeutig identifizieren. Woran? Es kommt aus der Erde. Identifikationsmerkmal Nummer 1. Dann, es hat zwei Hörner wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Weiterhin, was sehen wir noch? Es hat Vollmacht. Mit anderen Worten, es ist eine Weltmacht. Ja? Wann entsteht es? Es entsteht, Johannes sieht es, nachdem er das erste Tier gesehen hat. Wann war die Todeswunde? 1798. Das heißt, um diese Zeit herum tritt das Tier erst in Erscheinung, so richtig. Und noch ein Unterschied ist, es tritt nicht aus dem Wasser. Wasser steht für Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. In Offenbarung 17, Vers 15 ist das. Ja, das ist die Deutung. Mit anderen Worten, diese Nation steht auf aus einem relativ wenig bevölkerten, mit wenigen Sprachen, mit wenigen, also nicht dicht besiedelt. Es tritt nicht auf, wo alle anderen Völker vorher aufgetreten sind, sondern ganz woanders. Und es hat Charakteristika eines Lammes. Wofür steht das Lamm in der Bibel ganz eindeutig? Ja, aber für wen symbolisiert das Lamm? Jesus. Mit anderen Worten, es hat christliche Elemente. Zudem hat das Lamm zwei Hörner und auf den zwei Hörnern sind keine Kronen. Während wir vorher im ersten Tier sehen, dass das Tier Kronen hatte, Kronen stehen für was? Königsherrschaft. Das heißt, es ist eine Nation, die auftritt relativ spät, es ist eine Nation, die nicht aus Europa auftritt, es ist eine Nation, die Weltmacht hat, es ist eine Nation, die christliche Charakteristika hat und es ist eine Nation, die nie einen König hatte. Und es gibt nur eine Nation und das ist die USA. Mit anderen Worten, wir sehen diese prophetische Botschaft und was würde aus der USA kommen? Wir können nicht alle Details jetzt studieren, aber sie würden sogar ein Wunder vor den Menschen tun. Sogar das Feuer vom Himmel fällt. Ja, mit anderen Worten, dieses Element Feuer, wir hatten es auch in Bezug auf den Heiligen Geist, nicht wahr? Was bedeutet das? Ist auch ein Symbol für Gottes Gegenwart oder den Heiligen Geist. Ja, mit anderen Worten, in Offenbarung 19 wird dieses Tier sogar als der falsche Prophet bezeichnet. Obwohl es eine Weltmacht ist, gibt es zwei Elemente, die hier bei diesem Tier beschrieben werden. Einmal seine politische Macht, zum anderen aber, weil es ein Prophet ist und andere verführt, ein falscher Prophet, sehen wir auch dieses religiöse Element. Ja? Mit anderen Worten sehen wir, dass, wenn wir den großen Kampf zitieren würden, das Zeichen ist dieses, dass aus Amerika die Unterstützung kommen würde für den Katholizismus. Ja, und dann wird ein drittes Tier errichtet, ich nenne es das dritte Tier deswegen, warum? Weil es ist ein Bild des Tieres, aber was passiert mit einem Bild, was ist ein Bild? Das ist erstmal so eine Skulptur, oder? Ein Abbild, oder? Aber in dem Augenblick wird es lebendig. Und was ist, wenn ein lebendiges Tier ist ein Tier, oder? Das ist das dritte Tier, ist das Bild des Tieres und das schaut aus wie das erste. Und das würde tun, dass alle, sagt die Bibel, das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und alle würden es annehmen, bis auf, in Vers 8 heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Die ganze Welt wird es annehmen, mit einer kleinen Ausnahme. Das heißt, es ist etwas, was jeden von uns betrifft. Und wir sehen diese Zeichen sich erfüllen, dadurch, dass Protestantismus und Katholizismus die Hand reichen, gemeinsam das zeige ich euch jetzt nicht aus der Bibel, weil es so lange wäre, mit dem Spiritismus. Ja? Wo sehen wir das am deutlichsten? Bei der charismatischen Bewegung, die vor 1,5 Jahren etwa, als Tony Palmer dieses berühmte Video ins Internet gesetzt hat, wo etwa 1000 leitende Prediger zusammenkamen, um dem Papst eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung wiederzugeben. Ja? Und er hat entgegen wieder eine Botschaft gegeben, hochspannend. Ich möchte nicht aus Zeitgründen zu lang hier reingehen. Das heißt, ja, wir leben am Ende der Zeit. Nicht deswegen, weil wir gut rechnen können, 6000 Jahre und so, das passt dann schon, sondern wirklich, Offenbarung 13 sagt es uns, Offenbarung 14 bestätigt es. Und wenn ich einen Rat geben kann an uns Adventisten, wir müssen uns mit Offenbarung 12, 13, 14 intensiv beschäftigen. Wir müssen es kennen, wir müssen es weitergeben können, wir müssen überzeugt sein. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Jugendlichen, es ist nicht zu früh, und sogar die Kinder. Ich kann mich erinnern, dass Cindy Tutsch, kennt ihr jemand? Die war stellvertretende Leiterin vom Ellen White Estate. Und was die gemacht haben, ist ganz interessant, also sie als eine Initiative. Junge Kinder, ich weiß nicht genau welches Alter, aber ab 10 auf jeden Fall schon, wurden unterrichtet, dass sie die Prophetie verstehen und dass sie anderen Bibelstunden geben über die Prophetie. Und die haben Evangelisationen gemacht, wo jetzt kein Sprecher vorne war, sondern wo es ganz viele Tische aufgestellt wurden als Studienkreise. Und an jedem Tisch war ein Jugendlicher, ein Teenager im jungen Teenageralter, der Lehrer. Und er hat Prophetie-Seminare gegeben. Ganz interessant. Cindy Tutsch sagt, wir unterfordern manchmal die Jugend. Ja, wenn sie gut ausgebildet sind, dann geht es. Und das hat ganz viel Frucht gebracht übrigens. Ja, die haben es wirklich verstanden, die konnten es auch weitergeben. Und der Heilige Geist hat es gesegnet. Ja, mit anderen Worten, man ist nicht zu jung für diese Botschaft, sobald man wirklich schon irgendetwas versteht. Wir müssen uns damit beschäftigen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass Gottes Volk am Ende der Zeit mehr und mehr im Mittelpunkt steht. Und auch das hätten wir nie vermutet. Und das ist interessant, weil wir werden uns noch ein paar Verse aus Daniel anschauen, weil Daniel ist ein Buch für die Endzeit. Das ist uns bekannt. Allerdings schauen wir meistens nur auf die Kapitel 2, 7, 8, eventuell 9 und wer sich noch gut auskennt, 11 und 12, weil da die Prophezeiungen zum Ende der Zeit sind. Aber Daniel hat uns viel mehr zu sagen und das lernen wir bereits in der Kindersabbatschule. Das ist ganz interessant. Denn die Kapitel 2, 7, 8, 9, 11 und 12 sind prophetisch und die sollten wir studieren, aber die Kapitel 1, 3, 4, 5 und 6 zeigen uns, wie wir am Ende der Zeit leben und bestehen können. Nicht umsonst ist Daniel ein Gefangener in Babylon. Babylon, die Hure aus Offenbarung 17 und 18. Ja? Und die anderen Kapitel sind genauso wichtig, denn da wird uns offenbart, wie wir am Ende der Zeit Licht sein können, wie wir bestehen können. Am Ende der Zeit. Nicht nur, was passiert, weil wie viel würde es uns helfen, wenn wir wissen würden, aha, okay, das ist Macht 1 und das ist Macht 2 und das werden sie machen. Schön. Wenn wir nur das wissen würden, wie viel würde es uns wirklich helfen? Wenn wir nicht noch dahin kommen würden, was das mit uns zu tun hat und wie wir darauf reagieren sollen, oder? Und ich sage euch, es wird Menschen geben, die wussten genau, was auf sie zukommt. Sie werden aber nicht vorbereitet sein. Weil sie nur auf Daniel 2, 7, 8, 9, 11, 12, Offenbarung 13 geschaut haben, Offenbarung 17 und 18. Aber nicht auf das, wie wir bestehen sollen. Und Gottes Volk steht im Mittelpunkt. Ein paar Beispiele nur aus der heutigen Zeit. Wer hätte gedacht, ich hätte es mir nie erträumen lassen, dass ein Adventist einmal in den USA als Präsidentschaftskandidat sein würde. Und zwar als ernstzunehmender, also der war wirklich ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat eine ganze Zeit lang. Und nun ist es so, dass in den USA, für die, die es nicht wissen, Ben Carson. Ja, genau. Aber in den USA ist es nun mal so, dass diese Präsidentschaftswahlen, werden ja wie auch hier, nur dort ist wirklich interessant, weil da so viele Wettkämpfe sind, in Anführungsstrichen, wo viel diskutiert wird, wird es überall übertragen. Und alle Menschen wussten jetzt, Es gibt Siebenten-Tags-Adventisten. Ah, interessant, was glauben die denn? Und so. Nun, man kann über Ben Carson streiten, ob er in allem ein positives Beispiel war. Ja? Aber Fakt ist, dass dadurch die Menschen, nicht nur in den USA, weil die Wahlen in den USA interessieren Menschen überall, sogar in Deutschland wurde gesagt, er ist ein Adventist. Und die meisten hier, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal gesagt habt, ich bin Adventist, wenn ihr noch gesagt habt, ich bin Siebenten-Tags-Adventist, dann war meistens wahrscheinlich die Reaktion so, was? Oder? Entweder was oder, oh, ach so. Also eins von den beiden in der Regel. Ja, aber meistens kennst die Leute nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dass schon seit Jahren die Adventisten im Fokus sind durch die Gesundheitsbotschaft. Das ist Fakt. Nicht zuletzt durch die China Study, die überall in der Welt kursiert, als Grundlage für die voll vegetarische Ernährung, würde ich es bezeichnen, sind auch die Adventisten in aller Munde. Warum? Naja, wir haben das schon vor über 100 Jahren gewusst. Wir brauchten keine China Study dafür, nicht wahr? Und auch Loma Linda gerade ist im Fokus aller wissenschaftlichen Studien. Sven Faulkner hat mal gesagt, dass das in den letzten Jahren das häufigste war, mit dem Adventisten im Internet in Verbindung gebracht wurden. Die Adventist Health Study bzw. die adventistische Gesundheitsbotschaft. Sven Faulkner ist von der Stimme der Hoffnung und er kriegt jedes Mal, wenn jemand im Internet nach Adventisten sucht, kriegt er den Link praktisch dazu. Also er kriegt die Information, wonach wurde gesucht, ja, oder das gesucht wurde. Und in der Regel kam man auf Adventisten immer durch die Gesundheitsbotschaft. Ganz interessant. Das heißt, die Welt setzt uns immer mehr in den Fokus. Und sogar dieser Colin Campbell, wisst ihr das, dass er Ellen White kennt? Colin Campbell ist einer der weltweit berühmtesten Forscher auf diesem Gebiet, auf diesem Ernährungssektor und er kennt Ellen White. Und wenn er sagt, dass die Botschaft von Ellen White über die Gesundheitsbotschaft der ganzen Welt verkündigt werden muss, ein Nichtgläubiger, ich hoffe bald Gläubiger, weil Adventisten haben Kontakt mit ihm, aber als ein Nichtgläubiger, als ein Atheist oder vielleicht Agnostiker, ja, sagt er, die Botschaft von Ellen White muss auf der ganzen Welt verkündigt werden. Wir brauchen sie jetzt. In dieser Zeit, wo wir so viele Krankheiten haben, brauchen wir sie. Aber nicht nur das. Der dritte Punkt ist, dass sich irgendwann vor ein paar Jahren oder einigen Jahren auch Hollywood entschieden hat, die Adventisten groß rauszubringen. Ja? Und ihr alle kennt es sicher schon, es wurde hier schon ausgerufen, dass der Film Hacksaw Ridge die Entscheidung auch jetzt in den deutschen Kinos ist. Und da geht es um den Adventisten. Wird klar gesagt, den Adventisten Desmond Doss. Und das Gute ist, dass diese Beispiele, die wir hier sehen, sind alles recht in der Regel sehr positive Nachrichten. Also in den USA waren die meisten von Carson recht positiv angetan. Gut, vielleicht bei ein paar Aussagen, hier in Deutschland sind wir nicht so ganz positiv bezüglich Krieg. Aber insgesamt eine positive Auffassung. Gesundheitsbotschaft, positiv. Der Held von Hacksaw Ridge, positiv. Warum? Ein Mann durch Gottvertrauen geht in den Krieg. Hört sich sehr kontrovers an, oder? Aber er geht in den Krieg, ohne eine Waffe anzufassen und niemals jemanden zu schädigen. Und was macht er da? Er geht hin, um Leben zu retten und nicht zu nehmen. Ja? Und übrigens, die Gemeinde hat auch größere Mengen der Bücher bestellt. Also ich habe heute welche gebracht als Information. Genau. Genau. Und das ist interessant. Es gibt positive Artikel, aber es gibt auch moderate und es gibt negative Artikel. Genau. Genau. Also Mel Gibson, stellt euch mal vor, Mel Gibson, der strenggläubige Katholik, bringt eine Geschichte über einen strenggläubigen Adventisten. Und wisst ihr, dass im Buch selbst wird kurz ein Dialog dargestellt, ich weiß nicht, ob es im Film auch so ist, ein Dialog, wo ein Freund ihn fragt, ein Katholik ihn fragt, warum machst du denn so eine große Sache aus dem Sabbat? Warum Desmond Doss hat in der Ausbildung so viel Schwierigkeiten gekriegt bezüglich dem Sabbat? Er wollte unter gar keinen Umständen an dem Sabbat arbeiten und er wollte immer in die Gemeinde gehen am Sabbat. Bis auf ein paar Mal, eine Zeit lang, wo er schlimm misshandelt wurde, hat er keinen Ausgang gekriegt, aber jedes Mal, es war ihm nicht zuwider, den Kommandanten jede Woche und Woche für Woche zu fragen um Ausgeherlaubnis. Und er regt sich auf und springt an die Palme und meistens hat er dennoch die Ausgeherlaubnis gekriegt, ja, um in die nächstgelegene Gemeinde zu gehen. Übrigens, wisst ihr, dass Treue sich bezahlt macht? Denn als er eines Tages in der Grundausbildung in die Gemeinde gegangen ist, ist ihm eine junge Frau begegnet. Und die wurde später dann seine Frau. Wäre nicht passiert, wenn er nicht treu gewesen wäre, um den Sabbat zu halten und in die Gemeinde zu gehen. Anders als im Film dargestellt, dort wird sie als Krankenschwester dargestellt, das war sie später. Zu diesem Zeitpunkt war sie Buchevangelistin. Ja? Sie war in dieser Stadt nur deswegen, weil sie dort Bücher verkauft hat. Sie ist umhergezogen, ja, als Buchevangelistin, aber in dieser Stadt war sie an diesem Sabbat nur deswegen, weil sie als Buchevangelistin aktiv war und dann ist sie Desmond Doss ihm im späteren Mann begegnet. Seht ihr, wie Gott führt? Unglaublich. Und Hollywood nimmt sich Geld und denkt sich, ich weiß nicht, was sie sich denken, aber ich stelle es mal so dar, ah ja, die Geschichte ist so toll, die wollen wir der ganzen Welt zeigen. Der Film hat auch negative Kritik gekriegt. Wisst ihr warum? Bitte? In den USA gar nicht so eine negative Kritik. In den USA meistens positiv, sehr positiv bewertet, ist ein Oscar-Anwärter, für 6 Oscars nominiert. In Deutschland zu religiös. Zu religiös. Und die interessiert es gar nicht, dass die Geschichte wirklich so war. Es ist zu religiös, zu penetrant religiös. Ein fader Beigeschmack. Wir als Aufgeklärte, die Journalisten schreiben das, wir als aufgeklärte Menschen. Ach, für uns ist das eher abstoßend. Ja, obwohl die Geschichte an sich schon schön ist, aber ach, zu viele religiöse Elemente, streng gläubig. Und wisst ihr was, die Höhe war vor ein paar Tagen. Kennt ihr das Pro-Medien-Magazin? Ein christliches Medienmagazin mit vielen tausend Abonnenten, ganz groß. Ich bin kein Abonnent davon, aber ich habe Wind bekommen. Sie haben einen sowas von zerstörerischen Artikel über diesen Film geschrieben. Desmond Doss wird als ein Dummchen dargestellt von ihm. Dummheit, gegen Dummheit hilft die Bibel nicht. So der Titel. Christlich. Von wem kommen die größten Angriffe? Von den Christen. Ja? Dummheit, gegen Dummheit hilft die Bibel nicht. Okay, aber wie konnte er, hat sich in die Story gar nicht reingelesen, wie konnte er in Okinawa überhaupt überleben, wo die Kanonenkugeln, die das Geschütz um ihn herum gepfiffen ist, wenn Gott nicht mit ihm war? Ganz interessant. Aber insgesamt von den Zuschauern, was man so an Feedback bekommt, ist es fast durchgehend, bis auf ein paar Ausnahmen, sehr positiv. Das heißt, die Menschen nehmen uns wahr. Sie nehmen uns so sehr wahr. Und zum Schluss möchte ich nur ganz kurz, weil der Titel sagt, Licht am Ende der Zeit. Welches Licht leuchtet? Wir leben am Ende der Zeit. Wir sehen, dass die Zeichen sich erfüllen. Und wir kommen immer mehr in den Fokus. Glaubt mir, wenn dieses Jahr bei 500 Jahren Reformation wir am lautesten schreien, wir werden noch mehr in den Fokus kommen. Aber nicht mehr so positiv, glaube ich. Nicht mehr so positiv. Nun, was hat Daniel ausgezeichnet? Das hat auch letztendlich Desmond Doss ausgezeichnet. Sie waren treu den Geboten Gottes. Daniel 3 berichtet uns von der Prüfung, von der entscheidenden Prüfung, wo alle Welt sich niederbeugen musste vor dem Bild. Das ist übrigens eine Parallele zur Offenbarung 13. Wo alle Welt sich niederbeugen wird vor dem Bild des Tieres. Und seine Freunde haben sich nicht niedergebeugt. Warum? Weil sie Gottes Gesetz im Innersten hatten. Sie hatten es im Fokus. Sie waren treu den Geboten unter allen Umständen. Aber wie passiert das? Das passiert nicht automatisch. Was sehen wir, war ihre Stärke? Nun, die Stärke dieser Freunde war ihre Andachtszeit. Wisst ihr das? Ihre Andachtszeit. In Daniel 1, als sie ein Problem hatten, sind sie zusammengekommen und haben gebetet. Und haben Gott angefleht. In Daniel 6, studiert es für euch, Daniel wäre lieber gestorben, als seine Andachtszeit zu verpassen. Das sagt uns Daniel 6. Es ist ein Gesetz ausgerufen, dass jeder, der einen anderen Gott anbetet, in einer bestimmten Zeit, der soll getötet werden. Was macht Daniel? Er hört es und er geht zu seiner festgesetzten Andachtszeit dreimal am Tag und betet bei offenem Fenster. Daniel wäre lieber gestorben, als seine Andachtszeit zu verpassen. Können wir daraus was lernen? Daniel hatte eine Verbindung mit Gott, nicht nur kurz 5 Minuten in der Früh, sondern er hat sich die Zeit genommen in seinen wichtigen Geschäften. Ich meine, ich glaube, kaum jemand kann so beschäftigt gewesen sein wie Daniel. Er hat das babylonische Weltreich verwaltet. Er war ganz oben an der Spitze. Er hat sich jeden Tag auch Mittagszeit genommen und am Abend und in all den Problemen war Gott immer die erste Anlaufstelle bei Daniel. Immer. Mit anderen Worten, seine Andachten waren stark. Er hätte nichts aufgegeben, um nichts auf der Welt seine Beziehung zu Jesus aufgegeben. Wir sehen aber auch weiteres. Desmonds Nächstenliebe. Denn dadurch wurde er Licht. Dadurch, dass er nicht auf sich selbst geachtet hat, wo sich seine ganze Kompanie von diesem steilen Hügel zurückgezogen hat, ist er als einziger dort geblieben. Als einzigster, um alle Männer zu retten. Alle Männer. Desmond hat niemals einen Mann aufgegeben. Auch den Japaner. Das hat man dann später mitgekriegt, weil die Japaner auf einmal amerikanische Binden hatten. Ja? Das heißt, irgendein Amerikaner muss sie verbunden haben. Ja, das war ja, also das hätte man damals nicht offiziell sagen können, weil dann hätte dich wahrscheinlich ein Amerikaner erschossen oder so, ja, wenn du den Feind verbindest. Aber Desmond, in der Armee war es normalerweise so, es war die Regel, dass derjenige, der am leichtesten verletzt ist, den behandelst du zuerst, der hat die größten Überlebenschancen. Und der am schwersten verletzt ist, den musst du liegen lassen, weil wir haben keine Chance. Und Desmond hat sich um alle gekümmert. Um alle. Und er hat 75 Männer, er hat alle Männer von seiner Truppe runtergeholt. Ich weiß nicht, ob alle es wirklich dann durch die Verletzungen überlebt haben, aber die meisten, ja, 75 Männer hat er gerettet. Und vorher auch schon. Mit anderen Worten, seine Nächstenliebe war so groß und sein Pflichtbewusstsein Gott gegenüber, seine Liebe zu Gott, dass er selbst aufopfernd war. Wie oft passiert es uns, dass wir sehr leicht Menschen aufgeben, ja, dass uns vielleicht die ein oder andere Mühe zu groß ist. Oder etwas anderes. Desmond war ein Missionar höchsten Ranges durch seine Tat. Aber nicht nur durch seine Tat. Als all das passiert ist, und das finde ich so toll in dem Buch, und er ist am Ende dann doch verletzt gewesen, aber erst danach, nach dieser großen Aktion, und ist eh ein Wunder, dass er es überlebt hat, denn er ist auf eine Handgranate gestiegen. Bewusst. Nicht aus Versehen. Bewusst, damit sie niemanden anderen verletzt. Und er hatte halt ein bisschen Beinverletzung. Okay, und dann noch eine Schussverletzung. Das war auch ganz interessant. Ein Soldat hat ihm später geholfen, dass er noch ein paar Schritte geht. Und Desmond hat ihn so umarmt und genommen, ja, beziehungsweise andersrum, Entschuldigung, er hat noch jemandem geholfen. In seinem verletzten Zustand und zusammen sind sie dann gegangen. Und was dann war, es kam ein Schuss, der Desmond getroffen hat, in den Arm. Aber der Punkt ist, hätte er ihn nicht in den Arm getroffen, hätte er nicht seine Hand drum gelegt, dann wäre der Soldat gestorben. Unglaublich, wie Gott da gewirkt hat. Und er wird am Ende der Zeit noch mehr wirken. Desmonds Nächstenliebe. Aber es gab noch mehr. Und in Daniel 1 sehen wir auch eine weitere Vorbereitung, neben der Andachtszeit. Denn Jesus hat gesagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der wird auch in den großen Dingen treu sein. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie in Daniel 1, lasst uns, ich habe viel geredet, tut mir leid, aber deswegen der Zeit. Wir sind auch bald zu Ende. In Daniel 1 wollen wir einen Text lesen. Und zwar sehen wir die Geschichte von den Freunden. Und es heißt, ja, lesen wir mal ein paar Verse ab Vers 3. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. Das heißt, das war königliches Geschlecht und sie waren nicht alleine. Übrigens, das wird jetzt sehr wichtig sein, es waren nicht nur 4 Juden dort. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Das heißt, wir sehen diese Männer in Gefangenschaft und es sind junge Männer. Passt auf, das ist jetzt wichtig. Es ist die Jugend. Und es hätte nicht so laufen können, wenn die Jugend nicht von zu Hause dieses Fundament mitbekommen hätte. Das heißt, diese 3 bzw. 4 Männer haben sich grundlegend unterschieden von den anderen Juden. Warum? Weil die anderen werden nicht mehr erwähnt. In Kapitel 3, wo sich alle niederbeugen, werden nur 3 Juden erwähnt. Daniel wird auch nicht erwähnt, aber es heißt bei Schwester Weid, dass er bei Regierungsgeschäften war und wo er außerhalb von Babylon war. Genau. Und wir lesen weiter ab Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Mit anderen Worten, Daniel und seine Freunde wären lieber gestorben, als in den Reinheitsgesetzen Gott zu missfallen. Und der Punkt ist der, und Schwester Weid sagt es uns auch klar, dass dieser Test die Vorbereitung war, damit sie die anderen Prüfungen auch bestehen konnten. Verstehen wir? Der Punkt ist, es gibt gewisse Dinge, es gibt auch die Gesundheitsbotschaft, aber nicht nur die, denn sie haben auch zusammen gefleht, nicht wahr? Sie haben es auch zusammen gewagt. Es gibt die Erziehungsbotschaft. Warum? Weil Daniel und seine Freunde waren so erzogen, die waren wahrscheinlich so vielleicht 14, 15, 16, sie waren junge Männer. Ganz ehrlich, wenn wir uns heute unsere Gemeinden anschauen, ich war nicht besser, wie viele von unseren Jugendlichen hätten in dieser Umgebung bestanden? Und der Punkt ist, dass das notwendig war, dass es eine Treue in den kleinen Dingen gab, weil das hat sie vorbereitet, als alle sich niederbeugten, dass auch sie standblieben. Ja, es war die Andachtszeit, ja, es war die Gottesfurcht, ja, es war die Treue den Geboten, ja, es war die Nächstenliebe. Daniel hat sich übrigens auch für seine Nächsten eingesetzt, auch in Daniel 2. Ja, Daniel hat sich ganz stark sogar für die heidnisch-esoterischen Zauberer eingesetzt. Ja, aber Daniel war auch der Gesundheitsbotschaft treu. Und Gott hat die Türen geöffnet, damit die ganze Welt durch Nebukadnezar das Evangelium hört. Wisst ihr das? Der heidnische Nebukadnezar, noch bevor er sich bekehrt hat, hat Gott die Türen geöffnet in Daniel 2, wo er Gott preist. Ja? Und Ähnliches sehen wir heute, dass Gott nicht nur uns Adventisten benutzt, vielleicht haben wir nicht immer die Macht dazu, sondern dass ein Mel Gibson benutzt werden muss. Ich sage nicht, dass der Film inspiriert ist, versteht mich nicht falsch. Aber die Botschaft, die es rüberbringt, ja, ist so zentral. Und Gott lässt es zu und sagt, mein Volk wird wieder allen bekannt werden. Wir werden uns dem nicht entziehen können. Die Frage wird sein, werden wir, wie Daniel und seine Freunde, treu sein? Werden wir im Geringsten treu sein, damit wir dann hernach auch in den großen Prüfungen treu sein können? Werden wir unsere Andachtszeiten so pflegen, dass letztendlich, komme was wolle, unsere Beziehung zu Jesus so zentral ist, ja, dass wir sogar das Leben aufopfern dafür? Werden wir unseren Jugendlichen das vermitteln, von klein auf den Prinzipien treu zu sein? Seit ein paar Tagen läuft der Film, jetzt offiziell, und durch Gottes Gnade haben viele Adventisten auch gekauft, aber es war auch möglich, durch eine Sponsoring-Aktion an viele Stellen Bücher kostenlos, also für die kostenlos, für uns natürlich nicht, zu verteilen, also in großen Mengen. Und Geschwister sind teilweise so aufgeblüht, ja, sie berichten uns, also wir haben ihnen gesagt, dass sie uns auch Feedback geben sollen, wie es schon gelaufen ist, und es ist unglaublich. Werner hat mir ein Foto vorhin gezeigt, was sie in Stuttgart gemacht haben. Vielleicht eine kurze Herleitung dazu. Es gab eine kleine Zeitspanne, wo es eine Möglichkeit gab, dass es noch größer promoviert wird. Der deutsche Verleiher Universum Film, die Filmrechte haben, hat, ich kürze die Geschichte ab, Wind bekommen, dass es so ein Buch noch gibt, so eine Biografie zum Film. Und wir haben E-Mail-Kontakt gehabt. Und er war so begeistert davon, dass er gesagt hat, oh, diese Möglichkeit wollen wir nutzen. Wir bieten jedem Kino in Deutschland an, diese Bücher kostenlos zu erhalten, wenn ihr sie ihnen zuschicken wollt. Und wir dachten uns, unglaublich, das übersteigt all unsere Kapazitäten. Wir haben uns schon gedacht, wie viele hunderttausend sollen wir noch nachbestellen, ja? Und Gott sei Dank haben wir nicht zu schnell reagiert, ja? Weil irgendetwas, ich weiß nicht, was passiert ist. Er hat gesagt, er will sich aber die Bücher nochmal anschauen vorher. Und wir haben es ihm per PDF zugeschickt. Wir müssen transparent sein. Und er hat sich's durchgeschaut. Und dann hat er gesagt, es tut mir leid, es ist uns zu religiös. Er hatte Angst. Deswegen, weil der Film sowieso schon von einigen so kritisiert wird, wegen dieser Religiosität, dass er seine Kunden verliert. Ja? Dass keiner mehr ins Kino geht, dass abgeschreckt wird. Ja, es ist religiös, religiöse Propaganda. Und anfangs hat er in der E-Mail gesagt, er möchte nicht, dass die Bücher in den Kinos verteilt werden. Nun, ich habe mit ihm telefoniert und habe ihm gesagt, naja, das ist alles offiziell. Diejenigen, die den Kinofilm gedreht haben, die haben mit dieser Verwaltung von Desmond Doss Nachleben zusammengearbeitet. Das ist alles, also die wissen Bescheid. Ja, der Kinofilm selbst zeigt den Glauben ganz eindeutig. Also das Buch stellt es halt nur in schriftlicher Form halt noch dar, ja. Und habe halt gesagt, ja, es war mir unangenehm. Und dann habe ich gesagt, naja, sie haben mir gesagt, dass sie Werbung machen wollen dafür, aber dass die Kinos selber entscheiden müssen, ob sie dieses Angebot auch annehmen. Warum können wir es nicht so machen, dass, okay, sie machen keine Werbung für uns, aber wenn wir die Kinos anfragen, dann werden sie uns doch kein Bein stellen, oder? Hat er gesagt, nein, wir werden euch kein Bein stellen. Gott sei Dank. Und mit anderen Worten, dann habe ich noch gefragt, was würde jetzt passieren, wenn jetzt ein Kinobetreiber Sie anfragt? Was ist denn jetzt mit dem Buch? Da hat er gesagt, dann leite ich die E-Mail direkt an Sie weiter. Okay, Gott sei Dank. Und wir dachten uns, okay, jetzt ohne diesen Bonus wird es schwierig werden. Aber Geschwister haben angefragt, man hat auch über Memento Medien angefragt. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen hat man Zusagen gekriegt. Mit der einen oder anderen Bedingung, dass man im Kino die Bücher verteilen kann. Diese Missionsbücher. Und in Stuttgart haben sie das auch so gemacht und die hatten echt großen Segen, die haben wahrscheinlich viel dafür gebetet, ja, dass sie es nicht nur an einem Tag machen können, sondern die sind jetzt jeden Abend dort und verteilen die Bücher in einem großen Kino in Stuttgart. Und nicht nur, die haben sich auch was einfallen lassen, die haben sich Armeekleidung zugezogen, so wie der Film auch ist, und verteilen in dieser, also sehr kreativ, aber ich hatte kurz Kontakt mit einem von ihnen vor ein paar Tagen und erster Abend, oh, lief super, alles toll, ja, tolle Erfahrungen, die Leute sind begeistert, alle wollen die Bücher haben, ja. Und ähnliche Erfahrungen gab es auch woanders. In manchen Stellen gab es, wo sie nicht in die Kinos reingekommen sind, aber dafür haben sie es vor den Kinos verteilt und auch da haben sie gute Erfahrungen gemacht. Und der Punkt ist der, dass Gott die Tür geöffnet hat. Es war nicht unser Verdienst. Wir hatten schon viel zu tun, wirklich viel, aber es war nicht unser Verdienst. Sondern Gott öffnet Türen, und das habe ich ganz klar an dieser Erfahrung gesehen. Gott öffnet die Türen, damit wir hindurchgehen. Die Frage ist, wollen wir sie auch nutzen? Und bitte betet für uns heute, denn es hat sich ergeben, dass wir heute Abend von 5 bis 9 Uhr im größten Kino in München auch verteilen dürfen. Ja. Wenn ihr meine Erfahrung euch angehört habt, das war das Kino, wo ich früher mal gearbeitet habe, ja, und Gott hat die Türen geöffnet. Und das Tolle daran ist, normalerweise ein Stand in diesem größten Kino, wisst ihr, ein Standplatz kostet im Kino, das habe ich mittlerweile herausgefunden, in einer Gemeinde machen die das auch so, in Mannheim, dass sie einen gemietet haben, kostet pro Tag oder Abend am Wochenende 400 Euro ungefähr. Ja? Aber im Matheser, was das umsatzstärkste Kino Deutschlands ist, kostet es 1500 Euro. Ja? Und Gott hat die Türen geöffnet, dass wir 0 Euro dafür bezahlen, sondern sie sehen es als eine Werbemaßnahme für heute Abend. Ja. Betet dafür, dass wir möglichst viele Bücher verteilen und dass die Bücher an die interessierten Leute kommen. Ja. Und man muss dazu sagen, dass der Film nicht so viel läuft hier in Deutschland wie erwartet. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass er zu religiös ist für Deutschland. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ein Film, der für 6 Oscars nominiert ist, läuft nur zu späten Abendstunden. Läuft auch gar nicht in den größten Kinosälen, sondern, naja. Und das liegt wirklich daran. Wir sehen, dass wir hier in Deutschland wirklich in einer nicht so vorteilhaften Umgebung manchmal leben. Ja? Und dennoch, Gott öffnet die Türen und unglaublich, wie viel. Ich könnte einen Nachmittag nur die Erfahrungen berichten, die wir hier hatten von diesem Projekt und was uns als Feedback zurückgegeben wird. Lasst uns zusammenwirken, dass wir Licht am Ende der Zeit sein können. Licht. Weil der Fokus wird sehr bald noch deutlicher auf uns sein. Und wir müssen jetzt leuchten, damit, so sagt Schwester White, damit, wenn die Zeit dann kommt, wo wir negativ wieder dargestellt werden und viel mehr negativ, dass die Menschen sagen, wartet mal. Wir wissen doch, was die uns Gutes getan haben. Die haben uns geheilt, die waren für uns da, die waren ihren Prinzipien treu. Ja, und dass wir auch bestehen können. Treue in den kleinen Dingen. Möge Gott uns helfen. Dabei eine kurze abschließende Geschichte. Nur ganz kurz. Ihr kennt die Geschichte vom verpassten Zug, nicht wahr? Und es gibt viele Varianten dieser Geschichte. Und eine Frau war so sehr eingenommen mit dem, was sie vor sich tat. Sie hatte noch ein paar Chatmails zu schreiben und sie wartete auf den Zug. Ja? Nicht auf die S-Bahn. Die S-Bahn kommt und geht. Aber beim Zug weiß man, ja, und es spielt natürlich vor einiger Zeit, wo noch ein paar Aufrufe da waren. Und der Aufruf kommt, bitte einsteigen. Kennen wir, oder? Aber sie war noch so sehr im Gedanken, sie war noch so sehr beschäftigt mit Facebook, sie war noch so sehr beschäftigt mit gewissen anderen Dingen und dann kamen noch andere Dinge dazwischen, dann hat kurz jemand angerufen, nicht wahr? Dass sie den zweiten Aufruf schon fast überhört hat und den dritten, den hat sie komplett überhört. Und die Türen gingen zu. Nun, das Problem bei der Geschichte ist, dass sie den Zug unbedingt erwischen musste. Warum? Weil wie es heutzutage so ist, dass wir viele Anschlusssachen haben, war der Zug notwendig, damit sie ihren Flieger nicht verpasst. Und warum fliegen? Naja, es war eine Frau, die studierte in einer fernen Stadt und ihr Vater hatte den 50. Geburtstag. Und sie wollten eine Riesenfeier machen. Sie haben sich so sehr nach ihr gesehnt. Aber sie war so sehr beschäftigt, dass sie alle Aufrufe, in den Zug einzusteigen, verpasst hat, überhört hat, nicht registriert hat. Möge Gott uns helfen, dass wir diesen Ruf, den Gott beständig an uns sendet, nicht verpassen. Jetzt ist die Zeit. Vorbereitet auf die Endzeit, Licht am Ende der Zeit. Und durch Gottes Gnade wird es Realität werden. Amen.